Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Heute die Fortsetzung zu letztem Sonntag. Jesus im letzten Buch der Bibel, eine große Ermutigung. Das letzte Buch der Bibel ist ja eher schwierig. Also von daher mute ich euch ein bisschen was zu, wenn wir heute mal einmal da durchgehen. Aber ich hoffe, jeder kann etwas mitnehmen und hat einen neuen Blick darauf. Das letzte Buch der Bibel sagt uns vor allen Dingen, Jesus ist bereits Herr über alles. Und zwar seitdem er nach seiner Auferstehung zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrte. Und bei allen Unsicherheiten, was die Zukunft angeht, auch unsere Zukunft betreffend, steht eins felsenfest. Und das ist ermutigend. Jesus wird zum zweiten Mal wiederkommen und dann seine Regentschaft für alle in der Welt offensichtlich antreten. Wenn er kommt, dann macht er alles neu und seine gesamte Schöpfung heil. Und wir dürfen dann Teil davon sein. Christen beten und bekennen weltweit seit vielen Jahrhunderten mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis die Zeilen: Ich glaube an Jesus Christus. Und dann heißt es zum Schluss: Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Letzten Sonntag habe ich so die zeitgeschichtlichen Hintergründe etwas näher beleuchtet. Die Offenbarung enthüllt uns wie kein anderer Teil der Bibel die Person unseres Herrn Jesus Christus. Sie zeichnet uns sein Bild mit einer Fülle seiner Züge. Er wird in seiner Menschlichkeit beschrieben als gebürtig aus dem Stamm Juda, als Löwe aus diesem Stamm, als Wurzel des Königsgeschlechts David. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigten vor Weihnachten. In seiner Göttlichkeit wird er vorgestellt als Anfang der Schöpfung Gottes, als Anfang und Ende, als Erster und Letzter, als Sohn Gottes, als Gott und Herr, als der Versprochene, von Gott Gesalbte, als Allmächtiger, als Heiliger, als Wahrhaftiger, als das letzte Wort Gottes, das Amen Gottes. Und in seinem Erlösungswerk, also seiner Mission, wird er beschrieben als der, der uns geliebt hat, der uns durch sein Verbluten am Kreuz reingewaschen hat, der sich für uns hingab als stellvertretendes Opferlamm. Und da wird er beschrieben im letzten Buch der Bibel in seiner Auferstehung als der Erstgeborene von den Toten, als der, der tot war und wieder körperlich lebendig geworden ist und ewig lebt. In seiner Wiederkunft wird er beschrieben als der, der war, der ist und der zum zweiten Mal kommen wird. Und er wird mit dem Bild eines aufgehenden Morgensternes beschrieben. Er wird kommen und sein Reich einnehmen. Und er wird beschrieben in seinem Gericht als der, der den Schlüssel der Hölle und des Totenreiches hat, der alle Herzen erforscht und dessen Augen nichts verborgen sind, dessen Urteile wahrhaftig und gerecht sind, dessen Wort machtvoll, Böses entlarvt, und seine Maßstäbe sind das, was er verkündigt und gelebt hat. Sein Urteil spricht er aufgrund von Rechenschaftsbüchern, Bücher über unser Leben. Und wer Jesus vertraut und ihm nachfolgt, der steht im Buch des Lebens und wird die Ewigkeit mit Jesus verbringen. Und Jesus wird uns vorgestellt in seiner Beziehung zur weltweiten Gemeinde, dass er der ist, der sie beschützend in der Hand hält, der in ihrer Mitte lebt. Jesus kämpft mit seiner Gemeinde für eine gemeinsame Sache, aber es ist ein friedlicher Kampf, damit sein Wille geschieht. Und in seiner Beziehung zur Welt wird Jesus vorgestellt als der Fürst, der Könige der Erde, als der Herr aller Herren und der König aller Könige. Also Jesus im letzten Buch der Bibel, eine große Ermutigung. Das letzte Buch der Bibel ist das Buch des Erscheinens Jesu und der Anbetung, die er bekommt und die er verdient. Und deshalb muss das ganze letzte Buch der Bibel auf Christus hin ausgerichtet gelesen werden und sollte eben nicht individualistisch oder chronologisch geschichtlich, sondern christologisch gedeutet werden. Eine individualistische Sicht wäre der Glaube an ein Jenseits, sich darum zu drehen, wie ich und wann ich in den Himmel komme. Aber das Buch der Offenbarung dreht sich gar nicht um den Menschen, sondern im Zentrum steht Gott und der Glaube an die Wiederkunft Christi. Dass Jesus zum zweiten Mal kommen wird, das ist nicht nur irgend so ein Anhang, sondern das gehört zum Wesen Jesu. Das ist die logische Konsequenz seiner Intronisation, die ja bereits an Himmelfahrt stattgefunden hat. Seine Wiederkunft betrifft die gesamte Welt. Jesus kommt, nicht seine Gemeinde geht irgendwohin weg, wie es manche Entrückungstheorien erzählen. Das bedeutet, es gibt kein ewiges Parallellaufen von diesseits und jenseits. Nein, die sichtbare und unsichtbare Welt haben ein Ziel, nämlich dass Gottesreich umfassend kommt. Wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt, dann ist da, wo er ist, der Himmel. Himmel drückt ja Gottes Gegenwart aus. Mit Jesus kommt der Himmel. Also theologisch könnte man sagen, wird der Unterschied zwischen Himmel und Erde aufgelöst, weil mit dem wiederkommenden Herrn der Himmel auf die Erde kommt. Himmel und Erde werden am Ende zu einem ganz neuen Anfang verwandelt und verschmolzen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, ein einziger Wohnort von Gott mit seinen Menschen. Das letzte Buch der Bibel will uns nicht in erster Linie sagen und Details mit auf den Weg geben, was nun genau kommt, sondern wer kommt. Und darin können wir alle Frieden haben. Jesus, unser Herr, kommt. Ich habe eine Grafik zu dem Buch der Offenbarung erstellt. Und diese Folie soll jetzt kein Sehtest sein. Ihr braucht auch gar nicht alle Buchstaben und Zahlen erkennen können. Ich möchte euch mit der Grafik eine Übersicht geben, einen Eindruck über das gesamte Buch, nämlich die Kapitel 1 bis 22. Das letzte Buch der Bibel hat, wie gesagt, 22 Kapitel. Aber erzählt sie nicht chronologisch, sondern immer wieder in Zeitblenden und Überlappungen, was war, was ist und sein wird. Und es enthält viele Bilder, die nicht ganz immer eindeutig sind. Immer wieder wird zwischendurch der Vorhang in die himmlische Wirklichkeit zur Seite gezogen und Jesus wird angebetet. Überall da, wo ihr gelbe Kronen seht. Offenbarung bedeutet Erscheinung. Also Jesus erscheint tatsächlich seinem engsten und alt gewordenen Freund Johannes in Kapitel 1, der unter Kaiser Domitian im ausgehenden ersten Jahrhundert wegen seines Bekenntnisses, dass Jesus und eben nicht der Kaiser der Herr ist, in die Verbannung auf die Insel Patmos geschickt wurde. Und Jesus erweist sich als großer Seelsorger, zunächst für seinen Freund selbst, aber dann auch für die verfolgten Christen der Gemeinden in der Westtürkei. Er ermutigt durch sein Erscheinen seinen Freund und die Christen damals. Jesus sagt damit, ich bin der Herr, trotz aller Bedrohung, die ihr erlebt, liegt die Zukunft in meiner Hand. Deshalb ist ihre Zukunft sicher. Deshalb ist unsere Zukunft sicher. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und von dieser realen Erscheinung seines Herrn, die uns in Kapitel 1 überliefert wird, angerührt und beauftragt, schreibt Johannes an die sieben Gemeinden jeweils einen Brief. Das ist zunächst der zeitgeschichtliche Hintergrund. Und Johannes bekommt eine Vielzahl Einblick in die Zukunft. Und das gibt er weiter und das finden wir heute im Buch der Offenbarung. Aber da die Zahl 7 ja in der Bibel so die Zahl der Vollkommenheit ist, sind diese konkreten Briefe an die Gemeinden damals heute auch für uns geschrieben. Und wir dürfen im Licht dieser Texte uns persönlich prüfen. Vor ein paar Jahren hatten wir zu den 7 Sendschreiben eine Predigtreihe. Also nach diesem zeitgeschichtlichen Eingang in Kapitel 1 bis 3, also auf der Folie links die Tür, könnte man sagen, wird uns in Kapitel 4 und 5 eine Tür geöffnet und ein Blick in die himmlische Welt gestattet. Kapitel 4 und 5 bilden so eine Säule der Anbetung. Johannes tut einen Blick in die unsichtbare Welt. Gott, der Vater, sitzt auf dem Thron und wir werden in himmlische Anbetung mit hineingenommen. Wir drehen uns auf der Erde ja so oft um uns selbst, aber in Wirklichkeit geht es um Gott. Alles dreht sich um ihn. Das lehrt uns das letzte Buch der Bibel. Ich lese Auszüge aus Offenbarung 4, die Verse 4, 8 bis 11. Johannes sah einen Thron. Der war von 24 anderen Thronen umgeben, auf denen 24 Älteste saßen. Also in der Bibel haben die Zahlen eine Symbolik. Und 24 ist ja 2 mal 12. Und im Alten Testament gab es die 12 Stämme Israels, also 12 als die Zahl des Alten Testamentes der Menschen, die Gott folgten. Und im Neuen Testament wählt Jesus wieder exemplarisch, darauf Bezug nehmend, 12 Freunde aus, Jünger, die ihm nachfolgten. Also 2 mal 12 aus dem Alten und dem Neuen Bund sozusagen. Also die Zahl 24 stellt die 24 Vertreter der Gesamtzahl des Volkes Gottes symbolisch dar. In Kapitel 14 hören wir zum Beispiel dann von der Zahl der Erlösten 144.000. Und wer jetzt mitrechnet, 12 mal 12. Also da geht es nicht darum, dass ich denke, passe ich da noch rein bin oder bin ich am Ende einer zu viel und kann nicht erlöst werden, sondern es ist eine Zahlensymbolik, 144.000, 12 mal 12, die Gesamtzahl der Erlösten. In dem Text steht weiter, sie trugen weiße Gewänder und auf dem Kopf goldene Kronen. Das zeigt ihre Identität, unsere Identität, die wir haben sollen, reingewaschen durch Jesus Christus und gekrönt mit einer göttlichen Identität. Ab Vers 8 heißt es, jede dieser Gestalten ruft heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der schon immer war, der heute ist und der kommen wird. Und sie loben und preisen den, der vor ihnen auf dem Thron sitzt und immer und ewig leben wird. Und jedes Mal fallen die 24 Ältesten dabei vor ihm nieder und beten den an, dem alle Macht gegeben ist und der ewig lebt. Und sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen. Hören wir das nochmal auf dem zeitgeschichtlichen Hintergrund. Was für ein Affront. Kaiser Domitian ließ sich als Gott verehren. Und hier, dich, unseren Herrn und Gott, beten wir an. Du allein bist würdig, dass wir dich ehren und rühmen, uns deiner Macht unterordnen. Du hast alles geschaffen, nach deinem Willen entstand die Welt und alles, was auf ihr lebt. Politisch höchst brisant zur damaligen Zeit. In Kapitel 5 sehen wir uns mitten auf dem Thron Gottes ein geschlachtetes Lamm vor Augen gestellt. So sieht es Johannes. Ich hatte ja in Weihnachten in meinen Predigten schon darauf hingewiesen, dass für Jesus in der Bibel die Bilder Lamm und Löwe verwendet werden. Jesus, das Lamm Gottes, weil Jesus der Menschheit dient, indem er für alle, die das gelten lassen wollen, sein Leben wie ein wehrloses Opferlamm als stellvertretendes Opfer hingibt, um unsere Distanz zu Gott und die daraus resultierenden Verfehlungen sozusagen als Sündenbock auf sich zu nehmen, um uns zu erlösen, aus der Macht der Sünde herauszulösen. Jesus erscheint als Lamm auf dem Thron, obwohl er der Sieger ist, also eher der Löwe. Aber er erringt den Sieg über das Böse eben nicht durch Kontrolle und gewaltsame Macht, sondern durch Hingabe und sein persönliches Opfer, das für uns wie eine Lösegeldzahlung, wie ein Loskauf wirkt. Er möchte uns von Sünden befreien und unsere zerbrochene und beschmutzte Beziehung zu Gott wiederherstellen. Dafür ging er ans Kreuz. Ich lese Auszüge aus Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Johannes schreibt, ich sah, dass der auf dem Thron in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und mit 7 Siegeln verschlossen. Also diese Buchrolle beinhaltet die gesamte Weltgeschichte. Johannes schreibt, und ich sah einen mächtigen Engel, der mit gewaltiger Stimme rief, wer ist denn würdig, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Doch da war niemand, der es öffnen und hineinsehen konnte. Niemand im Himmel, niemand auf der Erde und auch niemand im Totenreich. Und Johannes identifiziert sich so sehr mit der Vision, dass er schreibt, da weinte ich sehr, weil niemand da war, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und hineinzusehen. Gemeint ist damit, ja, es sieht so oft so aus, als wäre gar niemand Herr über die Weltgeschichte. Niemand sei in der Lage, die Weltgeschichte noch zu einer heilvollen Geschichte zu vollenden. So musste es damals vielleicht manchmal für die Leidenden aussehen und heute auch. Aber dann kommt die große Ermutigung. Da ist jemand, der die Geschichte zu einem guten Ende bringt. Johannes schreibt nämlich weiter, doch einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt. Er kann das Buch öffnen und seine 7 Siegel brechen. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme König Davids, Jesus. Und dann sah ich es. In der Mitte vor dem Thron, umgeben von den mächtigen Gestalten und Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Das Lamm ging zu dem, der auf dem Thron saß, und empfing das Buch aus dessen rechter Hand. In seinen Händen liegt nun die Weltgeschichte. Und im selben Augenblick fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene Schalen voller Weihrauch. Das sind die Gebete aller, die zu Gott gehören. Ganz nebenbei, ist das nicht tröstlich, dass alle unsere Gebete wertgeschätzt und aufbewahrt werden, hier symbolisch in Schalen, und Einfluss haben, wie Weihrauch sich verbreiten? Und alle sangen ein neues Lied. Du allein bist würdig, das Buch zu nehmen, und nur du darfst die Siegel brechen, denn du bist als Opfer geschlachtet worden, und mit diesem Blut hast du Menschen für Gott freigekauft, Menschen aller Stämme und Sprachen, aus allen Völkern und Nationen. Und durch dich sind sie jetzt, und da sieht Johannes den Ausblick, Könige und Priester unseres Gottes, und sie werden über die ganze Erde herrschen. Also der ursprüngliche Schöpfungsauftrag, den Gott an die Menschen gegeben hatte zu Beginn der Schöpfung, dieser Schöpfungsauftrag wird sich erfüllen und wird ausgeführt werden. Am Ende werden alle, die zu Jesus gehören, mit ihm über diese Erde dienend regieren. Ab Vers 11 heißt es, danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Sie standen um den Thron und die vier Gestalten und um die Ältesten, und gewaltig ertönte ihre Stimme: Allein dem Lamm, das geopfert wurde, gehören alle Macht und aller Reichtum. Ihm allein gehören Weisheit und Kraft, Ehre, Herrlichkeit und Anbetung. Das waren erstmal die Engel und himmlischen Wesen. Aber dann geht es weiter, ab Vers 13. Dann hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe einstimmten, alle im Himmel und auf der Erde, die Toten unter der Erde, wie die Geschöpfe des Meeres. Sie alle riefen: Lob und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gehören dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Mit dem ersten Kommen Jesu, genauer gesagt mit dem Beginn seines Wirkens, hat Gottes neue Welt auf dieser Erde bereits begonnen. Aber seit der Auferstehung Jesu, seiner Intronisation, die wir ja an Himmelfahrt feiern, und der Ausgießung seines Geistes, der in allen Christen lebt, liegt Gottes neue Welt sozusagen noch in Geburtswehen, bis die Vollendung offenbart und in Kraft gesetzt wird. Also von dieser linken Säule bis zur rechten am Ende sind das Geburtswehen des Reiches Gottes von Kapitel 6 bis 18 beschrieben. Unser jetziges Erleben unterliegt also einer Vorläufigkeit, vergleichbar der Erfahrung eines Babys im Mutterleib. Dann wird das Leben, alles Erleben, nochmal ganz anders und großartiger werden, so wie es sich eben ein Baby im Mutterleib gar nicht vorstellen kann, wie es dann sein wird. Also die Geburtswehen werden dann von Kapitel 6 an beschrieben bis Kapitel 18. Und in dieser Zeit spitzt sich auf der Erde das Böse zu, mit diesen Pfeilen nach rechts angedeutet. Und auch das Gericht. Das wird mit 7 Siegeln, 7 Posaunen und 7 Zornesschalen beschrieben. In den Kapiteln 6 bis 11 wird dargestellt, wie Jesus die Siegel öffnet. Und das Böse hat Konsequenzen. Es zerstört sich selbst. Gericht breitet sich aus. Und das erleben wir bis heute, und das wird noch weitergehen. Viel Unheil, das dort geschildert wird in den Kapiteln, kommt uns sehr bekannt vor. Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen, Hungersnöte. Wenn wir lesen, dass Johannes schaute, wie große Teile von Wasser bitter werden in Kapitel 8, Vers 11 und Menschen deshalb sterben, dann haben wir seit Tschernobyl eine Vorstellung davon, was passiert, wenn ganze Landstriche radioaktiv verseucht werden. Oder wenn wir lesen, dass Johannes sah, wie sich die Sonne verfinstert, dann wissen wir heute, wie Großstädte unter der Smogglocke liegen. Wenn wir in Kapitel 9 davon lesen, wie er versucht zu beschreiben, was er sieht, was er ja noch gar nicht kennt, nämlich irgendwie heuschreckenartige, gepanzerte Heuschrecken, die zu Lande und aus der Luft Menschen mit Feuer zerstören, dann denken wir heute bei dieser Beschreibung unwillkürlich an Panzer und Kampfjets, an moderne Kriegsmaschinerie, die inzwischen, 1900 Jahre später, nach Johannes Beschreibung, ja real existiert und, finde ich, super beschrieben ist. Bei allem Zerstörerischen erträgt Jesus als Lamm noch das Böse, aber er wird am Ende siegen. Das war und das ist eine Ermutigung für verfolgte Gemeinde damals und verfolgte Gemeinde heute. Bei allem Auftrag, Ungerechtigkeit zu entlarven, dagegen aufzustehen, sollen wir doch wie unser Herr in allem Liebe und Friedfertigkeit beweisen. Wirkungsvoll zu lieben, das ist die neue, kraftvolle Art zu leben, die Art des Lammes. In den Kapiteln 12 bis 20 geht es teilweise um Rückblenden und es geht um Jesus, seine Gemeinde und das Böse. Ich lese nochmal auszugsweise aus Offenbarung 12, die Verse 4 bis 12. Der Drache, gemeint der Teufel, das kommt nachher auch noch, stellte sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Das ist eine Rückblende auf die Geburt Jesu. Wir kennen den grausamen Kindermord des Herodes, um das Jesuskind zu töten. In Vers 5 heißt es, die Frau, also Maria, brachte einen Sohn zur Welt, der einmal über die Völker der Erde herrschen sollte. Das Kind wurde von Gott aufgenommen und vor seinen Thron gebracht. In Vers 5, also wie im absoluten Zeitraffer in einem Halbsatz, das Leben Jesu von der Geburt bis zur Himmelfahrt beschrieben. Und dann Vers 6, die Frau floh in die Wüste, wo Gott selbst einen Zufluchtsort für sie bereitet hatte. Die Frau ist hier die Gemeinde. Gott hat durch alle Verfolgungszeiten die Gemeinde Jesu übernatürlich geschützt, versorgt, ernährt, gestärkt, wie das hier beschrieben wird. Das ist ein Trost für die Gemeinden des ausgehenden ersten Jahrhunderts und auch für alle verfolgten Christen weltweit. Und dann sehen wir nochmal einen Rückblick auf das, was am Kreuz geschehen ist und welche Auswirkungen das in der unsichtbaren Welt hat. Ab Vers 7, dann brach im Himmel ein Kampf aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch er verlor den Kampf und durfte nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, der als listige Schlange schon immer die ganze Welt zum Bösen verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln, wir könnten auch sagen Dämonen, aus dem Himmel auf die Erde gestürzt. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen, nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen seines Sohnes, Jesus Christus. Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und weil sie sich zu Gott bekannt haben. Sie haben ihr Leben für Gott eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freut euch nun ihr Himmel und alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch Erde und Meer, der Teufel wurde auf euch losgelassen. Er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Hier ist also beschrieben, dass seit Jesus am Kreuz über das Böse gesiegt hat, Satan seine Macht verloren hat. Er ist auf die Erde geworfen. Er ist nicht mehr der Ankläger, der Zutritt zu Gottes Thron hat, wie wir das noch aus dem Alten Testament und dem Buch Hiob kennen. Und Jesus hatte es prophetisch vor seiner Kreuzigung gesehen. Ich sah den Himmel, den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und Satan hat erkannt, dass er durch das Kreuzesgeschehen Jesu alle Macht verloren hat. Zumindest da, wo Menschen sich unter die Herrschaft Jesu Christi begeben. Mit dem Bösen, das Satan sät, hat er nur noch begrenzte Zeit und die versucht er gut zu nutzen, um Menschen von Gottes Liebe fernzuhalten und ihre Gedanken so zu verblenden, dass sie die Botschaft von Jesus Christus nicht verstehen und keinen Glauben schenken, so wie Paulus es im 2. Korinther 4, Vers 4 beschreibt. Aber Satan bietet seine Macht auf, um es den Christen aller Zeiten noch schwer zu machen. Unten im 2. OG habe ich eine aktuelle Übersichtskarte aufgehängt zur Christenverfolgung weltweit. In den Kapiteln Offenbarung 12 bis 20 wird geschildert, dass der Satan noch zwei Kollegen anheuert. Das Tier aus dem Meer. Damit sind vermutlich alle politischen Strukturen und Führer gemeint, die sich dem Reich Gottes und seinen Prinzipien und Werten entgegenstellen. Und das Tier auf der Erde, vermutlich alle religiösen antichristlichen Systeme und Führer. Und dann wird beschrieben, wie in den letzten Schalen der Zorn Jesu gegen alle Ungerechtigkeit und Verführung ausgegossen wird. Die antichristlichen Regime und Verführer werden gerichtet. Und das letzte Aufbäumen Satans, dagegen spricht Jesus sein Machtwort. Ein einziges Wort, in Kapitel 20 zu lesen. Die verfolgten Christen, damals wie wir heute, sollen lernen, wir brauchen Satan und die böse Macht nicht fürchten. Wir sollen böse Mächte erkennen, wir sollen sie entlarven und wir sollen ihnen widerstehen. Aber Jesus ist Herr über das Böse. Und so sicher wie das Böse untergehen wird, so sicher ist es unser Leben unter der Leitung von Jesus Christus unüberwindbar und siegreich ist. Das letzte Buch der Bibel bewegt sich also nach dieser kraftvollen und tröstlichen Erscheinung Jesu am Anfang, in Kapitel 1, als er seinem Freund begegnet, von der Säule der Anbetung, Kapitel 4 bis 5, zu über diese ganzen Geburtswehen hinweg zur Vollendung der neuen Welt Gottes in der Säule rechts, Kapitel 21 und 22. Oder wir könnten sagen ab Kapitel 19 bis 22. Und wir sollen vor unserem inneren Auge festhalten, was Johannes sehen durfte. Alle bis dahin Gestorbenen werden lebendig werden. Jesus wird der gerechte Richter über alle sein. Jesus wird allen Menschen zumuten, mit ihrem Leben hier auf der Erde und was sie daraus gemacht haben, konfrontiert zu sein. Alle, die Jesus lieben, werden eine körperliche Auferstehung erleben und das Zusammenleben aller Nachfolger Jesu in der Gegenwart Gottes, in einem neuen Himmel und einer neuen Erde, die dann zusammenkommen werden. Der Tag des Herrn, der Tag des zweiten Kommen Jesu und seiner Wiederkehr auf die Erde hat verschiedene Aspekte, die da auch beschrieben werden. Die körperliche Auferstehung wird ein Akt der Neuschöpfung sein. Für Computerfreaks habe ich das gestern schon bei Facebook gepostet, ein Zitat von Tom Wright. Gott wird unsere Software auf seine Hardware downloaden, bis er uns eine neue Hardware gibt, auf der die Software dann, ich ergänze mal wieder und noch viel besser, laufen wird. Also Paulus schildert im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, sehr ausführlich, dass alle, die die Ewigkeit mit Jesus verbringen werden, verwandelte Körper haben werden, ewigkeitstaugliche, unkaputtbare sozusagen. Das wahre Du, jede Person, die sich retten lässt, wird Errettung dann auch vollständig in körperlicher Form erleben. Ja, aber warum überhaupt neue Körper, könnte man fragen. Die Bibel kennt keine Seelenwanderung, dass irgendwo körperlose Seelen sich irgendwohin auf die Reise begeben. Die Bibel kennt Tod, also körperlichen Tod, und das heißt mausetot sein, und dann Verwandlung, Auferstehung. Also vergleichbar mit einem Korn, das in der Erde stirbt und daraus dann etwas völlig Neues wird, was aber im Keim angelegt war. Wie es in der Offenbarung steht, an mehreren Stellen werden die, die Jesus lieben und ihm nachgefolgt sind, Gottes neue, heile Welt dienend mit ihm zusammen regieren. Es wird also sinnvolle und gute Arbeit geben. Und dazu ist es auch sinnvoll, dass wir Körper haben, dass wir anpacken können, dass wir etwas machen können. Und wir werden diese Arbeit dann voller Freude tun, mit unseren unterschiedlichen, von Gott gestalteten Persönlichkeiten. Also alle Fertigkeiten und Talente, die wir im gegenwärtigen Leben in den Dienst für Gott gestellt haben und vielleicht auch all die Interessen, die wir nicht so verfolgt haben, weil wir unserer Berufung, Gottes Reich zu bauen, die Priorität eingeräumt haben, die werden in Ewigkeit verstärkt und veredelt werden. Die biblische Sicht von Gottes Zukunft bezieht sich auf den gesamten Kosmos. Also wird es Großartiges zu tun geben. Großartige und viele Projekte, also Langeweile, wird es definitiv nicht in Gottes neuer Welt geben. Und ich glaube, diesen Gedanken vom Harfespielen können wir auch aufgeben, es sei denn, wir sind leidenschaftliche Musiker. Die Auferstehung bedeutet, dass das, was wir in der Gegenwart tun, also unser Engagement für Gottes Reich, keine Verschwendung oder vergeblich ist. Nein, es wird vervollständigt werden. Es wird fortgesetzt werden und in Gottes Zukunft Erfüllung finden. Es wird ein Weg sein, den wir hier gehen und dort fortsetzen. Alles macht Sinn. Jesus ist uns mit seiner körperlichen Auferstehung ein Beispiel. Die Wunden von den Nägelmalen waren nach seiner Auferstehung ja immer noch sichtbar. Für seine Freunde, für alle, die ihn gesehen haben, aber eben nicht mehr Quellen von Schmerz und Tod, sondern Zeichen seines Sieges. Und so ist vorstellbar, dass auch die neuen Körper der Christen angemessene und wiedererkennbare Zeichen unserer Loyalität gegenüber unserer Berufung Gottes tragen werden, die wir hier gelebt haben. Nicht zuletzt auch solche, die mit Leiden zu tun hatten, aber das werden dann Siegeszeichen sein. Jesus kommt als Weltenherr und wird seine gesamte Schöpfung wiederherstellen. Er zerstört sie nicht, wie das so manche Science-Fiction-Romane beschreiben. Wenn Jesus kommen wird, dann wird er diese Welt mit seiner kraftvollen und himmlischen Gegenwart verwandeln und heilen. Sein Gericht wird das Böse eliminieren, damit in Vollkommenheit das Gute siegt und lebt. Und wie wird das ausgehen? Wie wird das geschehen? Durch Gottes Geist. Der Heilige Geist, der bei der Schöpfung schon Chaos in Ordnung überführt hat und der Jesus so durch und durch erfüllte, dass er als Geist Jesu bekannt wurde, dieser Geist ist nicht nur jetzt schon der Anfang des zukünftigen Lebens, sondern auch die treibende Kraft, durch die die letzten Veränderungen und Verwandlungen geschehen werden. Schauen wir noch einmal in eins der Schlusskapitel, Kapitel 21, Vers 1 bis 7. Johannes sieht: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Und eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Himmel und Erde sind zusammengekommen, eine Welt, in der Gott mit seinen Menschen wohnt. Und er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte: Siehe, ich schaffe alles neu. Und mich forderte er auf: Schreibe auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Und weiter sagte er: Alles ist in Erfüllung gegangen. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel, das A und das O. Und ich habe letzte Woche schon erklärt, das griechische Alphabet ist anders. Also für uns müsste es heißen, dass Jesus sagt: Ich bin das A und das Z. Allen Durstigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Und wer durchhält und den Sieg erringt, wird das alles besitzen. Ich werde ihr Gott sein und er wird mein Kind sein. Also durchhalten lohnt sich. Es lohnt sich, nicht aufzugeben. Wir dürfen eine Ewigkeit mit unserem Herrn verbringen, als seine Kinder, als Könige, als Mitregenten, die großartige Projekte mit starten und involviert sind und ausführen. Also Jesus, der Herr im letzten Buch der Bibel, eine große Ermutigung. Jesus ist bereits der Herr über alles. Bei allen Unsicherheiten, was unsere Zukunft angeht, steht eins fest: Jesus wird zum zweiten Mal kommen und dann wird er seine Regentschaft antreten und er wird alles neu machen und seine Schöpfung heil machen. Wenn wir dabei sein wollen, also ich will und werde dabei sein, also wenn wir dabei sein wollen und diese neue Zukunft mit ihm gestalten wollen, dann dürfen und können, ja, dann müssen wir mit ihm in den Bund treten, den er uns anbietet und ihn Herrn unseres Lebens werden und sein lassen. Und das feiern wir im Abendmahl.